Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung. Wir lesen aus Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Markus 4, 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Amen.
Du bist die
Meine Lieben, wir haben eine Geschichte vor uns, die uns allen, so nehme ich an, gut bekannt ist. Nämlich die Stellung des Sturmes. Die Jünger waren in großer Seenot. Jesus schlief hinten im Schiff. Der Sturm kam auf, aber auf das Wort Jesu hin wurde der Sturm gestillt. Kam die tobende See zur Ruhe. Wir wollen zuerst, bevor wir in den Text ganz konkret einsteigen und die verschiedenen Punkte miteinander behandeln, das große Umfeld sehen. Zum einen, wenn wir an einen Seesturm denken, kommt uns vielleicht was anderes noch in den Sinn. Es gab da doch noch eine andere Geschichte mit Sturm, nicht nur diese. Es gibt doch da die Geschichte, wo Jesus auf dem See ihnen entgegenkommt und sie meinen, es sei ein Gespenst. Wir haben also mindestens zwei Geschichten, die uns zeigen, dass die Jünger in Seenot gerieten. Sie waren im Auftrag Jesu oder hier sogar mit Jesus selber unterwegs und sie kamen wiederholt in Seenot. Hier sehen wir einen ersten wichtigen Punkt. Viele Menschen, viele Christen haben schwer zu begreifen und schwer zu akzeptieren, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, in seinem Auftrag unterwegs sind, sehr wohl auch in Schwierigkeiten geraten können, auch in Nöte und Probleme geraten können. Die Nachfolge Jesu Christi ist nicht einfach nur ein Spaziergang. Nachfolge Jesu Christi bedeutet nicht, dass wir keine Probleme mehr haben. Nachfolge Jesu Christi bedeutet, dass wir einen Problemlöser haben, aber sehr wohl auch Probleme. Und wie an anderer Stelle es uns gezeigt wird, in der Tiefe der Not erkennen wir umso mehr die Größe des Helfers. Also, Nachfolge Jesu Christi bedeutet nicht keine Probleme mehr, aber den, der als einziger kompetent und klar die Probleme lösen kann. Das ist die eine Sache. Das zweite aber ist, dass viele Menschen, viele Christen meinen, ja, wenn wir schon mal in Schwierigkeiten gekommen sind, das genügt doch, das reicht, das habe ich jetzt erlebt, ich habe mich vielleicht darin bewährt oder einiges gelernt. Warum schon wieder? Von den Jüngern sehen wir, dass sie wiederholt in Schwierigkeiten kamen, wiederholt an ihre Grenzen stießen, wiederholt ihrer Schwachheit sich bewusst wurden, wiederholt erfuhren, wie sehr sie den Retter brauchten. Es kann sehr schnell vorkommen, dass wir in der Nachfolge Jesu Christi müde werden wegen der Stürme. Und uns vielleicht sogar die Frage auftaucht, warum schon wieder? Kaum ist eine Schwierigkeit überwunden, kommt schon die nächste. Kaum ist dieses Problem gelöst, kommt schon das Neue. Das ist so. Und wir haben manchmal die falsche Meinung, mit Jesus sei das einfach vorbei. Wir haben den guten Hirten, der uns sicher führt, der für uns sorgt, der uns beschützt und der uns hilft, der uns auf grüne Auen und zu frischem Wasser führt. Aber es geht dennoch auch durchs dunkle Tal. Oder wie in Psalm 23, es heißt, auch durchs dunkle Todestal. Aber der Herr ist da. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir zuallererst sehen wollen. Das ist nicht das einzige Mal gewesen, wo die Jünger in Schwierigkeiten waren. Aber immer wieder haben sie erlebt, Gott ist größer. Jesus Christus steht zu seinem Wort. Und auf sein Wort ist Verlass.
Verlass dich ganz auf Jesus, verlass dich auf sein Blut. Glaub, dass er dich erlöst hat, glaub nur, er macht es gut. Verlass dich ganz auf Jesus, verlass dich auf sein Blut. Vertraue dir Erlösung, die Jesus hat vollbracht. Vertraue seiner Gnade, sie löst dich aus der Nacht. Vertraue dir Erlösung, die Jesus hat vollbracht. Will dich die Schuld verklagen, dann halte dich zum Herrn. Vertraue ganz auf Jesus, der Herr vergibt dir gern. Will dich die Schuld verklagen, dann halte dich zum Herrn. Er will nur deinen Glauben, sonst musst du gar nichts tun. Du darfst von nun an immer in Jesu Armen ruhn. Er will nur deinen Glauben, sonst musst du gar nichts tun. Verlass dich ganz auf Jesus, verlass dich auf sein Blut. Glaub, dass er dich erlöst hat, glaub nur, er macht es gut.
Die Jünger hatten einen erlebnisreichen und ausgefüllten Tag hinter sich. Wir lesen einiges davon, was passiert war an jenem Tag. Wir lesen im Kapitel 4 vom Markus-Evangelium, wie der Herr sie unterwiesen hatte, mit Gleichnissen, das Gleichnis vom Sämann beispielsweise, mit Gleichnissen das Volk und die Jünger unterwiesen hatte. Wir lesen in den Parallelberichten, im Matthäus-Evangelium beispielsweise, wie Jesus ganz besonders auf das Wort Gottes, Sämann, der Same, Wert gelegt hatte und Gewicht gelegt hatte, und damit verbunden auch auf die Nachfolge. Gerade in Matthäus 8, im Parallelbericht, vor Vers 23, wo dann unser Paralleltext beginnt, sagte Jesus, als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er hinüber, ans andere Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und fragte ihn, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sagte ihm dann, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Jesus hatte den Menschen, die zu ihm kamen und damit auch seinen Jüngern klar gezeigt, Nachfolge bedeutet Aufgeben auch von Sicherheiten. Aufgeben auch von dem, was man gemeinhin als wichtig und notwendig anschaut. Kurz vorher ist die Begebenheit, wo die Mutter Jesu zu ihm kam und Jesus zeigte, was wahre Verwandtschaft ist, nämlich das Hören auf Gottes Stimme und ihn lieben. Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Lukas Evangelium Kapitel 8, gerade auch vor unserem heutigen Text. Also Jesus hatte seinen Jüngern eine Lektion erteilt oder Unterweisung gegeben in folgenden Themen. Gottes Wort, der gute Same, auf den Verlass ist, der aufgeht und Frucht bringt, wenn er auf guten Boden fällt. Die wahre Verbundenheit, die wahre Einigkeit, die wahre Verwandtschaft, indem wir auf dieses Wort Gottes hören, den Willen Gottes tun. Nachfolge bedeutet Hingabe, sich ganz hingeben, seine eigenen Vorstellungen und Wünsche loslassen und bereit sein, auch die Unsicherheit, die scheinbare äußere Unsicherheit der Zukunft auf sich zu nehmen, im Bewusstsein und in der Gewissheit, Jesus geht voran und dann kommt's gut, dann ist's richtig. Auch wenn äußerlich keine Sicherheiten da sind, keine äußeren Sicherheiten, wie es zum Beispiel Vögel und Füchse sogar haben. Aber mit Jesus vorwärts kommen wir zum Ziel und ist uns geholfen. Viele Predigten, viele Unterweisungen, die Jünger gehört haben. Und nun bekommen sie einen Auftrag Jesu. Oder anders gesagt, jetzt geht es um die praktische Umsetzung. Sie haben viel gehört und die Frage ist jetzt, was blieb hängen? Was bedeutet das praktisch? Das ist die Situation, in der sich sehr viele Christen befinden. Man hört viel. Man hört viele Predigten. Man hört vielleicht viele CDs oder schaut im Internet irgendwelche Predigten und Verkündigungen an. Man besucht Freizeiten und Seminare. Man hört Radiosendungen. Man hört sehr viel, liest erbauliche Bücher. Vieles davon ist richtig und wichtig und gut. Aber was nützt es, wenn wir nur Hörer sind und nicht auch Täter des Wortes? Wie wichtig ist es, dass wir nicht nur einfach mit unseren Ohren hören und vielleicht noch irgendwo im Kopf das abspeichern, sondern dass es in unser Herz fällt und sich von da auswirkt in unseren Händen und Füßen, in unserem Leben. Das soll unser Grundanliegen sein. Auch wenn wir eine Predigt hören, auch wenn wir selber im Wort Gottes lesen, dass der Herr uns die Gnade schenkt, dass wir im Alltag, in der jeweiligen Situation vom Wort Gottes geprägt sind, von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sind und gemäß dem Herrn und seinem Willen leben. Eben als Täter des Wortes, nicht nur als Hörer. Gott will nicht Theoretiker, sondern Nachfolger. Jesus will nicht Vielwisser und schon gar nicht Besserwisser, sondern Menschen, die wahre Jüngerschaft leben. Und das bedeutet, der Meister geht voran und wir folgen ihm nach.
Stürme mögen toben, Wellen mögen wogen, lasst uns denn auch loben, den der Sieger ist, dich, Herr Jesus Christ. Machen schwere Sorgen, mir ganz trüb das Morgen, bin ich doch geborgen durch des Heilands Blut. Du schenkst neuen Mut. Feinde mögen streiten, böse sein die Zeiten, doch du wirst mich leiten treu an deiner Hand bis ins Heimatland.
Die Jünger bekamen den Auftrag, lasst uns hinüberfahren. Am Abend desselben Tages, nach diesen verschiedenen Botschaften und Verkündigungen, die sie gehört haben, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Also mehrere Boote machten sich auf den Weg, beziehungsweise auf den See, um hinüberzufahren. Das war nicht die Planung der Jünger. Das war nicht die Idee von einem Petrus, sondern das war der Auftrag Jesu. Und wir kommen zum Anfang zurück. Trotz des Auftrags Jesu kamen sie in Schwierigkeiten. Trotz des Auftrags Jesu erlebten sie dann den Sturm. Wir haben verschiedene Geschichten in der Bibel von Stürmen. Wir kennen einen weiteren sehr bekannten Sturm, den Sturm, als Jona vor Gott weggelaufen ist. Da war nicht ein Sturm, damit Jona in seinem Ausharren und Glauben geprüft wird, sondern dass er wieder zurechtkommt. Der Sturm, den Jona erlebte, war eine Folge seines Ungehorsams. Der Sturm, den die Jünger hier erlebten, war eine Konsequenz ihres Gehorsams. Es gibt also zweierlei Stürme. Ein Sturm kann die Folge und die Konsequenz unseres Ungehorsams sein oder auch die Folge und Konsequenz unseres Gehorsams und unserer Nachfolge. Wenn wir in Stürme geraten, ist wichtig, dass wir also als erstes prüfen, bin ich auf dem Weg des Gehorsams oder des Ungehorsams? Lebe ich in tiefer Gemeinschaft mit Jesus Christus? Ist er wirklich mein Herr? Tue ich diesen Schritt, gehe ich jenen Weg aus Gehorsam zu ihm und seinem Wort, weil er mir diesen Auftrag und diese Gewissheit gegeben hat? Oder ist es eine Folge und tue ich diesen Schritt aus Ungehorsam? Vielleicht aus eigenen Wünschen, eigenen Ideen, eigenen Gedanken. Die Jünger waren im Gehorsam unterwegs. Und es erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Sie waren unterwegs mit Jesus und der Wind kam. Das Boot wurde sogar schon voll. Und wir lesen beispielsweise in Lukas 8, Vers 23, und es kam ein Windwirbel über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Wir wissen, unter den Jüngern gab es auch gestandene Fischerleute. Die hatten Erfahrung auf dem See Genezareth, auch mit Stürmen, die dort sehr heftig sein können. Die wussten Bescheid, die kannten sich aus, die hatten Erfahrung, die hatten Wissen, die hatten Kraft. Das waren keine Halbstarken. Denken wir an Andreas, Jakobus, Petrus. Aber der Sturm war so groß, dass sie in großer Gefahr waren. Diese Gefahr war real, das war keine Einbildung. Diese Gefahr war da. Sie litten Not.
Stürme brausen über mein Leben und ich frage, wer kann Halt mir geben? Wer kann Halt mir geben? Jesus, nur allein, Jesus, nur allein kann der Halt für dein Leben sein. Jesus, nur allein, Jesus, nur allein. Er allein. Ist der Herr die Antwort auf die Fragen? Ist er Ausweg auch in unseren Tagen? Auch in unseren Tagen. Jesus nur allein, Jesus nur allein. Antwort auf Fragen sein. Jesus nur allein, Jesus nur allein, er allein. Ja, ich will nun nicht mehr auf mich schauen, sondern ihm und seiner Macht vertrauen, seiner Macht.
Wir wollen nun zum einen einen Blick auf die Jünger werfen, wie sie in dieser Situation sich verhielten, und einen Blick auf Jesus werfen, wie er sich verhielt in dieser Situation. Das Besondere bei unserer Geschichte ist, allesamt waren im gleichen Boot. Die Jünger und Jesus. Beide, sowohl die Jünger wie Jesus, erlebten den gleichen Sturm. Erlebten die gleiche große Gefahr. Und was machte Jesus? Er schlief. Jesus hatte gelehrt, hatte gepredigt. Und überall, wo er predigte, hatte er auch Kranke geheilt. Hatte Menschen ganz praktisch geholfen. Als die Überfahrt begann, als Jesus den Jüngern den Auftrag gab, lasst uns hinüberfahren, er schlief hinten auf einem Kissen ein. Ich finde das ein sehr schönes Bild, eine sehr schöne Bezeichnung, denn es zeigt, Jesus war ein Mensch wie wir und er war müde. Er war erschöpft und nicht nur ein wenig müde, sondern so richtig müde. Und er war sogar so müde, stellt euch das vor, sogar als die Wellen ins Schiff schlugen und das Schiff sich mit Wasser füllte, sogar als der Windwirbel so stark aufkam, Jesus schlief. Die Jünger mussten ihn wecken und sagen, hey, aufwachen. Jesus schlief. Er war richtig K.O., müde. Jesus versuchte bei der Überfahrt nicht die Augen aufzuhalten und zu sagen, ich muss jetzt durchbeißen, ich muss jetzt wach bleiben. Was denken auch meine Jünger, wenn ich einschlafe und die anderen rudern da? Sondern Jesus konnte auch loslassen, entspannen. Eine wichtige Eigenschaft, die auch für uns wichtig ist zu lernen. Loslassen zu können und entspannen. Wohlverstanden, Jesus legte sich nicht auf die faule Haut, wie man so sagt. Er war kein Faulpelz, sondern er war aktiv, er war tätig, er ging allen voran jeweils. Aber er konnte auch zugeben, wenn er müde war. Er musste nicht den Starken und immer Fitten zeigen, sondern konnte, wie bereits gesagt, loslassen, ruhen. Wir sollen so gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Beinhaltet auch diese beiden Komponenten. Dass wir uns zum einen voll einsetzen, wie Jesus das tat, aber dass wir zum anderen auch ganz loslassen können, wie Jesus das tat. Und nicht meinen, vorspielen zu müssen, wir seien stärker, als wir sind. Wir sehen hier, so wie Jesus eingeschlafen ist, sein ganzes wahres Menschsein. Aber wir sehen darin auch sein ganzes wahres Gottsein. Denn er schlief in der göttlichen Ruhe, im Frieden, im Vertrauen. Natürlich war Jesus sehr müde. Aber wir alle wissen, dass man teilweise sehr müde sein kann und dennoch nicht gut schlafen. Man kann sehr müde sein und dennoch unterbrochenen Schlaf haben oder immer wieder aufwachen und eben unruhig. Jesus schlief ruhig. Warum? Weil er sein ganzes Sein, sein ganzes Erdenleben, seinen ganzen Dienst, den er getan hatte und der auch noch vor ihm lag, bis hin zum Leidensweg am Kreuz, ganz in die Hände des himmlischen Vaters legen konnte. Er konnte loslassen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Sich selber loslassen und in die Hand Gottes legen. Das ist der Weg, um selber auch zur Ruhe zu kommen und sogar im Sturm die Ruhe bewahren zu können. Jesus kam nicht in Panik. Die Jünger kamen, in Klammer bemerkt, nach menschlichem Ermessen zurecht. Und sehr nachvollziehbar, wir kommen darauf zurück, in Panik. Aber bei Jesus sehen wir, obwohl auch er im Sturm war, er kam nicht in Panik. Warum? Er hatte tiefstes Vertrauen. Er, der eins war mit dem himmlischen Vater, wusste sich getragen und geborgen vom lebendigen Gott. und war in Übereinstimmung mit dem Willen des himmlischen Vaters unterwegs und brauchte sich deshalb nicht zu sorgen, sondern konnte in Ruhe schlafen. Er konnte äußerlich loslassen, innerlich loslassen und sogar, als der Wind aufkam und der Sturm kam, in dieser Ruhe bleiben. Wie schnell kann es passieren, gerade vielleicht, wenn wir müde sind, dass wir in Panik geraten, nervös werden, erst recht unruhig werden und hin und her geworfen. Jesus zeigt uns hier, dass dies nicht sein muss. Und er zeigt uns auch den Weg, nämlich, dass wir loslassen, unser Leben ganz dem lebendigen Gott hinlegen. Es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Ein weiterer Punkt, bereits vor dem Windwirbel und nachher auch, ist folgender. Jesus legte sich hinten aufs Kissen und schlief. Und seine Jünger, sie fuhren, sie ruderten oder steuerten das Schiff. Die mussten arbeiten und Jesus schlief. Was denken wohl die Jünger jetzt über Jesus, wenn sie sich einsetzen müssen und er schläft? Ist das fair? Ist das gerecht? Hätte da nicht Jesus sagen müssen, spätestens als der Windwirbel aufkommt, ich helfe euch rudern, ich setze mich auch ein? Jesus ließ sich nicht davon leiten, was denken die Leute, nicht einmal, was denken seine Jünger, sondern was ist der Wille Gottes? Für Jesus war wichtig, dass er an dem Platz war und in dieser Tätigkeit war, die Gott wollte. Egal, was für Forderungen, Ansprüche oder Gedanken die Menschen hatten. Und die Forderungen und Ansprüche, wir sehen das im Laufe unserer Geschichte, die kamen ja dann noch recht massiv an ihn heran. Jesus, er gab nicht den Ansprüchen und Forderungen der Menschen nach, und richtete sich auf jene aus, sondern er lebte in Übereinstimmung mit dem Willen des himmlischen Vaters. Und das bedeutete, dass er auch ruhen konnte und auch diese Angelegenheit des Ruderns abgeben konnte, getrost den Jüngern überlassen konnte. Und nun, der große Windwirbel erhob sich, sodass das Boot schon voll wurde, heißt es im Markus-Evangelium. Im Lukas-Evangelium, sie waren in großer Gefahr. Im Matthäus-Evangelium ein gewaltiger Sturm, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Wir haben das miteinander betrachtet. Also, die Gefahr kam. Sie war real. Sie war nicht eine Einbildung. Hier und da meinen wir auch Dinge, die passieren könnten und machen uns Sorgen wegen diesem oder jenem, das gar nicht real ist. Wie viele Leute gibt es, die sorgen sich, dass sie von einer unheilbaren Krankheit ereilt werden könnten? Natürlich kann das jederzeit passieren. Aber das ist nicht eine reale Sorge für heute. Man könnte sich auch sorgen, dass man morgen überfahren wird, wenn man den Fußgängerstreifen überquert. Menschen, die sich sorgen, sehen überall Schwierigkeiten, überall Probleme. Da gilt es, dass wir die Sorgen loslassen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wir haben es hier in unserer Geschichte nicht mit Leuten zu tun, die einfach sich unnötig Sorgen machen, sondern die Gefahr war real. Wir wissen nicht, und es wird uns nicht beschrieben, was den Jüngern in diesem Moment durch den Kopf ging. Einen Teil davon finden wir zwar, sagt uns Gottes Wort. Nämlich, sie fragten sich, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Sie waren sehr in Spannung. Zum einen dieser große Sturm, wo sie sich fragten, ja, warum kommt jetzt dieser Sturm auf? Wir sind doch im Auftrag Jesu und mit ihm zusammen sogar unterwegs. Sie hatten Angst. Jesus sagt ihnen selber, warum seid ihr so furchtsam? Sie hatten Angst. Sie waren müde und erschöpft. Sie konnten nicht gegen diesen großen Sturm ankommen selber. Sie hatten große Fragezeichen, warum schläft Jesus? Wie kann der überhaupt schlafen? Und wir müssen hier krampfen und gehen fast zugrunde. Es war eine Mischung von Angst, von Hilflosigkeit, von Unverständnis für diese Situation, von einer gewissen vorwurfsvollen Haltung Jesus gegenüber. Warum sind wir in dieser Situation? Und warum greifst du nicht ein? Warum handelst du nicht? Warum fragst du nicht danach? Vielleicht kommt uns dieser Mix bekannt vor. Wie schnell kommt das in uns auf? Wir kommen in eine Schwierigkeit. Wir kommen in ein Problem. Wir möchten doch Jesus nachfolgen, treu nachfolgen. Wir möchten doch den Weg mit ihm treu gehen. Wir möchten unser Leben ganz ihm weihen. Sind bereit, uns für ihn einzusetzen, zu rudern. Und dann kommt die Schwierigkeit. Vielleicht wiederholt kommt das Problem. Kommen vielleicht die gesundheitlichen Angriffe und Schmerzen. Kommt vielleicht eine große Not in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis, in unserer Familie. Kommt vielleicht ein Angriff von außen, wo uns Unrecht geschieht. Was auch immer. Es gibt viele verschiedene Arten von Stürmen, Lebensstürmen, die in unserem Leben aufkommen können. Und dann stellt sich bei uns eine sehr gemischte Gefühlslage ein. Manchmal etwas mehr so, manchmal etwas mehr so. Sehr häufig verbunden mit Angst. Angst, wie es weitergeht. Angst, was passiert. Angst, was noch mehr auf uns zukommt. Das Bewusstsein, ich komme nicht durch. Ich kann nicht genügen. Ich kann diese Schwierigkeit nicht überwinden. Das Gefühl der Ohnmacht. Und damit verbunden auch eine gewisse Aussichtslosigkeit. Es geht nicht weiter. Wie soll denn das sein? Angst, Ohnmacht, Auswegs- und Aussichtslosigkeit. Verbunden mit dem Gedanken, aber warum lässt Gott das zu? Warum das auch noch? Warum jetzt? Warum gerade ich? Warum so?
Thank you.
Zuflucht im Felsen Christus, sichere Zuflucht in stürmscher Zeit. Jesus, darf ich mich ganz überlassen, in den Gefahren ist er mein Freund. Ein sicherer Felsen, er kann nicht weichen, wie drohend sich auch die Wolke türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt. Auf diesem Felsen hab ich gegründet die ewige Hoffnung und Seligkeit. Über die Tiefen ist er die Brücke von dieser Zeit in die Ewigkeit. Ein sicherer Felsen, er kann nicht weichen, wie drohend sich auch die Woge türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt. Wenn wilde Stürme auf Erden rasen, die Völker zittern vor Krieg und Not, ich ruhe sicher, hab nicht zu fürchten, ich zieh zur Heimat, zu meinem Gott. Ein sicherer Felsen, er kann nicht weichen, wie drohend sich auch die Wolke türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt. Christus, der Felsen, er kann nicht weichen, wie drohend sich auch die Wolke türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt.
Vielleicht wissen wir uns in Gemeinschaft mit unserem Herrn. Der Herr ist uns nahe. Wir sind uns bewusst, wir sind mit ihm unterwegs. Aber dann kommt das wahrscheinlich schlimmste Gefühl auf, wo wir uns fragen, warum kümmert er sich nicht um mich? Warum greift er nicht ein? Lässt mich Jesus hängen? Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Wir sehen, was hier bei den Jüngern dann unter dem Begriff Kleinglauben bezeichnet wird, ist häufig Realität, auch heute im Leben von vielen Christen. Die meisten kamen schon in Situationen, wo sie sich gefragt haben, kümmert sich denn der Herr nicht um mich? Steht er mir nicht bei? Was ist der Grund, dass solche Gedanken aufkommen? Die Ursache dafür ist zum einen, man könnte sagen, der Sturm und das Nicht-Eingreifen Jesu. Nein, die Ursache dafür ist, dass wir auf den Sturm schauen. Dass wir diesen riesigen Sturm vor Augen haben. Und das geht sehr schnell. Wir können noch so lange sagen, nein, nein, ich will das nicht. Wie schnell passiert das, dass wir die Wellen sehen, wenn das Boot sich schon füllt, wenn die Wellen übers Boot hinüberschlagen, dann ist klar, menschlich gesprochen, dass man schnell auf die Wellen schaut. Ja, unser Blick richtet sich dann automatisch auf die Wellen, auf den Sturm. Deshalb fordert uns das Wort Gottes ja auf, diesen Automatismus, dass wir auf die Probleme schauen, zu durchbrechen. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Lasst uns nicht erlauben, dass unsere Blicke automatisch auf die Schwierigkeit gerichtet werden, sondern aufsehen auf Jesus. Also, der eine Grund ist, dass wir in diese Gefühlslage und dieses Erleben, in diese Glaubenskrise hineingeraten. Jesus bezeichnete die Jünger als kleingläubig. Was ist Kleinglaube anders als eine Glaubenskrise? Der Grund, warum wir in diese Gefühlslage und in diese Glaubenskrise hineingeraten, ist also zum einen, dass wir zulassen, dass wir automatisch auf die Schwierigkeit schauen und die Schwierigkeit so groß vor Augen haben und wohlverstanden. Es wäre falsch, auch unserem Mitmenschen gegenüber, der vielleicht in einer solchen Krise ist, zu sagen, halb so schlimm, kein Problem, nimm die Wellen nicht so groß. Der wird höchstens wütend und sagt, du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Du hast keine Ahnung, in was für einer Situation ich mich befinde. Du hast keine Ahnung, wie voll, wie randvoll das Boot schon ist. Das ist keine Hilfe, wenn wir einfach beschwichtigen oder verniedlichen die Schwierigkeit. Schwierigkeiten, Prüfungen auch in der Nachfolge Jesu sind real. Es nützt nichts zu sagen, ja, die Schmerzen, nimm sie nicht so tragisch. Die Schmerzen sind real, sind groß, sind vielleicht kaum auszuhalten. Der erste Punkt also, wir schauen automatisch auf die Schwierigkeiten. Der zweite Punkt, wir sehen unsere Unfähigkeit. Wir erkennen, dass wir es nicht schaffen. Ich kann nicht. Jedes Mal, wenn mir jemand sagt, ich kann nicht, oder wenn mir selber das in den Sinn kommt, in einer bestimmten Situation, ich kann nicht, denke ich jedes Mal, stimmt. Stimmt. Ich kann nicht. Es gibt viele Situationen, wo wir an die Grenze stoßen und merken, mein Ich, meine Person mit meinen Gaben und Fähigkeiten, Kräften und Ausrüstungen, kann nicht mehr. Es geht nicht weiter. Ich komme an meine Grenzen. Es klappt nicht. Die Jünger kamen hier an ihre Grenzen. Es klappte nicht mehr. Sie konnten nicht mehr. Auch hier wäre falsch zu sagen, ja, du musst halt über dich hinauswachsen. Jemand, der schon völlig K.O. ist und nicht mehr kann und vielleicht mitten in einer Glaubenskrise steckt, dem zu sagen, ja, du musst jetzt halt über dich herauswachsen, ist lieblos und falsch und bringt überhaupt nichts.
Sollt ich sein der Erste, der zu wagen, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, Eigen und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt.
Der dritte Punkt, der zu dieser Krise führt, sind die Gedanken und das, was in unserem Herzen ist, womit wir uns beschäftigen. Wir erkennen, dass die Jünger zwar den Weg gingen, zwar im Auftrag Jesu ins Boot stiegen, bereit waren dafür, aber dennoch die Bereitschaft, jeden Weg zu gehen, die Bereitschaft, komme was wolle, Herr, ich vertraue dir. Mein Leben liegt ganz in deiner Hand. Diese Bereitschaft war nicht ganz da. Und das zeigte sich jetzt in der Krise. Das zeigte sich in der Prüfung. Wenn man so bei schönem Wetter, vielleicht mit einem sanften Lüftchen, über den See Genezareth fahren kann und etwas chillen, relaxen, etwas ausruhen, das ist nicht so ein Problem. Dann ist Nachfolge schön und wie wunderbar, dass Jesus uns auch solche Momente gibt. Aber es gibt eben auch die anderen. Und da zeigt sich, ob wir bereit sind zu allem oder Jesus doch noch Vorbehalte machen. Bei den Jüngern zeigte sich jetzt in dieser Krise, und dadurch wurde diese Krise auch verstärkt zur Glaubenskrise, dass sie nicht ganz bereit waren für jeden Weg. Sie haben nicht ihr Leben voll und ganz dem Herrn hingelegt. Nicht nach der Einstellung, komme ich um, so komme ich um. Sondern sie sagten vielmehr, kümmerst du dich eigentlich nicht um uns? Fragst du nicht danach, dass wir untergehen? Wenn wir Jesus Christus noch irgendwelche Vorbehalte machen, führt das dazu, dass wir früher oder später ihm auch Vorwürfe machen. Vorwürfe an die Adresse Gottes sind immer Auswirkungen und Zeichen unserer Vorbehalte in der Nachfolge. Oder anders gesagt, ein Christ, der Vorbehalte hat in der Nachfolge, macht Gott Vorwürfe und Vorhaltungen. Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Wir sehen also diese drei Hauptgründe, die zu diesem Mix führten, die zu dieser Mischung führten und damit zur Glaubenskrise. In diesem Moment, Jesus bezeugt ihnen das selber, warum seid ihr so kleingläubig? Wo ist euer Glaube? Bezeugt ihnen, dass ihr Glaube nicht stark genug ist oder nicht wirklich da ist. Wo ist euer Glaube, ihr Kleingläubigen? Glaubenskrisen haben meistens diese drei Ursachen. Manchmal mehr das, manchmal mehr jenes. Das Schauen auf die äußeren Schwierigkeiten. Automatisch das Zulassen. Das Schauen auf die eigene Unfähigkeit, die eigenen Grenzen, die eigene Schwäche. Und das nicht ganz, nicht vorbehaltlos Ja sagen zum Weg und Willen Gottes. Komme, was wolle. Sie machten aber noch etwas weiteres. Und das war die Grundlage dafür, dass Jesus in diese Art eingegriffen hat, wie wir es in unserer Geschichte lesen. Nämlich, sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, wir haben das gelesen im Markus-Evangelium, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Oder nach Lukas-Evangelium, Meister, wir kommen um? Oder nach Matthäus-Evangelium, Herr, hilf, wir kommen um. Wir sehen die verschiedenen Aspekte. Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Das Unverständnis, wir haben das behandelt. Zum Zweiten die Hoffnungslosigkeit, wir kommen um. Schon festgesetzte Sache, schon beschlossen, wir kommen um. Herr, Meister, wir kommen um. Keine Hoffnung mehr, unmöglich scheinbar, unmöglich. Aber gleichzeitig auch Folgendes, Herr, hilf.
Im Sturm der Zeit brauchst du den Retter, im Sturm der Zeit brauchst du den Anker, ergreif ihn heut, ergreif ihn heut, ehe es zu spät, es naht die Es ist Jesus, ja, er allein. Der Fels ist Jesus, er nur allein. Ergreif ihn heut, ergreif ihn heut. Ehe es zu spät, es naht die finstre Nacht. Der Zeit brauchst du den Kompass, brauchst du die Ruhe in dieser Mondras, sein Wort erspricht, ergreif ihn heut, denn es zu spät, es naht die finstre Nacht. Der Fels ist je.
Die Jünger hatten eine Glaubenskrise. Was machten sie? Sie weckten Jesus. Jesus schlief hinten im Boot. Sie gingen zu ihm. Es hätte ja auch noch weitere Varianten gegeben. Sie hätten beispielsweise, die waren ja mehrere Boote unterwegs, die anderen Boote noch mehr zu sich rufen können. Mit vereinten Kräften geht es vielleicht besser. Oder sie hätten mal alles Unnötige an Ballast, das im Boot war, über Bord werfen können. Oder sie hätten von sich aus ein großes Beten und Schreien veranstalten können. Oder sie hätten miteinander beratschlagen können, was können wir noch machen mit all unserer Seemannskunst, um aus dieser Situation herauszukommen. Was taten sie? Sie taten das einzig Richtige. Sie wandten sich an Jesus. Obschon sie in dieser Glaubenskrise waren, ihr Weg war näher zu Jesus. Sie verließen die Ruder und gingen nach hinten im Schiff zu Jesus und weckten ihn. Damit sie Jesus wecken konnten, mussten sie ihren Platz dort beim Rudern verlassen. Das, was sie noch selber sich einsetzen konnten, mit voller Kraft loslassen und zu Jesus gehen. Sie taten das einzig Richtige. Und das Zweite, sie sprachen ihn an mit Meister oder Herr. Und das Dritte, sie legten die ganze Not vor ihm aus und baten ihn um sein Eingreifen. Drei wichtige Punkte, wie wir aus der Glaubenskrise hinauskommen, wie wir als Christen uns in einer Glaubenskrise, in einer schweren Prüfung verhalten sollen. Erstens, nicht einfach links und rechts Hilfe suchen, zu Hinz und Kunz rennen und meinen, dort bekomme ich noch irgendwo Hilfe. Es gibt Leute, die sind in Glaubenskrisen, die rennen von einem Seelsorger zum anderen. Die nehmen erst recht an Seminaren und Workshops teil. Die verschlingen ein Buch nach dem anderen und kommen doch nicht weiter. Der erste Punkt, näher zu Jesus. Alles loslassen. Sogar dort, wo ich meinte, ich kann doch noch was beitragen, ich kann doch noch was tun. Dort, wo sich die Jünger doch noch auf ihre Kraft stützten, beim Rudern. Loslassen und hin zu Jesus. Noch näher zu ihm. Wenn die Wellen so hoch sind, dass wir fast ersaufen, dass uns das Wasser bis zum Hals steht oder noch mehr, dass wir keine Möglichkeit mehr sehen und uns nur fragen, warum all das? Lasst uns zu dem gehen, der uns gerufen hat, der uns berufen hat in die Nachfolge, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat, der uns berufen hat in den Dienst, der uns berufen hat, mit ihm ins Boot zu steigen und mit ihm unterwegs zu sein im Leben. Lasst uns noch näher zu Jesus gehen. Das soll unser erstes Anliegen sein. Näher zu ihm. Das Zweite, Herr, Meister. Bevor sie mit ihrem Anliegen kamen, sie sagten klar, du bist der Meister, du bist der Herr. Dass das in der Praxis manchmal schwierig war, das wissen wir. Dann, wenn sie zum Beispiel stritten, wer ist der Größere und der Größte unter ihnen? Oder wenn sie Jesus gar nicht verstanden, warum er dies oder jenes tat. Oder ihn sogar manchmal etwas korrigieren wollten scheinbar. Aber sie hatten zumindest die Absicht und den klaren Willen, den klaren Entschluss gefasst, Jesus ist unser Herr. Er ist unser Meister. Und in dieser Krise bezeugten sie das. Ein zweiter wichtiger Punkt für uns. Auch wenn es in unserem Leben momentan vielleicht nicht gerade so aussieht, dass Jesus wirklich der Herr ist, sonst wären wir ja nicht in dieser Krise, ist es wichtig, dass wir neu und entschieden bezeugen, Herr Jesus, du bist mein Herr. Du sollst mein Meister sein. Du sollst derjenige sein, der mein Leben regiert. Herr, Meister.
Steh ich auch mitten im Sturme, Jesus, mein Heiland, ist da. Wo ich auch bin, bau ich einzig auf ihn. Ich weiß, seine Hilfe ist nah. Jesus ist stark zu erlösen, Jesus ist stark zu erlösen, Jesus. Warum noch zweifeln und fürchten, sündigen immer aufs Neu? Dein Jesu hat überschwängliche Gnad, oh, lass ihn doch ein, er macht frei. Jesus ist stark zu erlösen, stark zu befreien, stark zu befreien. Jesus ist stark zu erlösen, Jesus, mein Jesus allein. Sagst du, schwach bin ich und hilflos, und ich verzweifle an mir, so soll es sein, denn dein Jesus allein will siegen und herrschen in dir. Jesus ist stark zu erlösen, stark zu befreien, stark zu befreien. Jesus ist stark zu erlösen, Jesus, mein Jesus allein.
Und der dritte Punkt: alles ihm ausbreiten. Sie haben Jesus sogar ihr Unverstehen gesagt, ihm sogar etwas einen Vorwurf gemacht. Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Sogar das. Wir sollen und dürfen Jesus alles sagen, was in unserem Herzen ist, auch wenn es noch so düster aussieht. Es gibt manchmal Situationen, da kann eine Glaubenskrise so heftig sein oder so beengend sein, dass wir über unsere eigenen Gedanken erschrecken. Dass wir zum Beispiel Jesus Vorwürfe machen. Und vielleicht uns dann wirklich auch die Bemerkung gefallen lassen müssen, wo ist dein Glaube? Warum bist du so furchtsam? Aber Jesus Christus hat uns lieb. Er liebt uns. Er ist barmherzig und gnädig und will doch nicht unser Verderben. Und sagt auch nicht in dieser Prüfung, da war der Schnitt, das war die Latte, die ich angesetzt habe, du bist unten durchgefallen, dich schreibe ich ab. Von dir will ich nichts mehr wissen. Nein. Dafür hat Jesus doch nicht am Kreuz sein Leben gelassen. Dafür hat er doch nicht sein Blut vergossen. Sondern dafür, dass er uns errettet, befreit, hilft und zum Ziel führt, durchträgt bis zum Schluss. Dafür hat er sein Leben gelassen. Sollte er uns jetzt fallen lassen? Ja, wir haben die Möglichkeit, vor ihm wegzurennen. Das ist so. Jona rannte vor Gott weg. Aber sogar einen Jona hatte Gott zurückgerufen. Er ist ihm nachgegangen. Das ist keine Motivation zum Wegrennen. Aber wie wunderbar, gnädig, barmherzig und liebevoll ist doch unser Herr Jesus Christus, dass er uns nachgeht, sogar dann, wenn wir mal wegrennen. Er geht dem verirrten Schaf nach und holt es zurück. Und wenn wir uns dieser Liebe Jesu Christi bewusst sind, bedeutet das, dass wir dem Herrn wirklich alles sagen können, alles vor ihm ausbreiten. Auch alle warum. Auch die Punkte, wo wir sagen, fragst du nicht danach, dass wir umkommen. Kümmerst du dich eigentlich nicht um uns? Kümmerst du dich nicht um mein Leben? Warum lässt du das zu? Aber die Jünger, sie blieben auch nicht dabei stehen, sondern getragen von der Liebe Jesu, die sie im Moment nicht richtig erfassen konnten, aber die da war, sagten sie dem Herrn, hilf! So wie es Petrus machte, als er auf dem See Jesus entgegenging und dann zu sinken begann. Herr, hilf! Hier auch die Jünger zusammen, Herr, hilf! Das ist der dritte Punkt, der auch dazu gehört. wo wir vielleicht gar nichts mehr anders machen können, als einfach zu rufen, Herr, hilf. Und dann handelte der Herr. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Nun handelt Gott. Nun erweist Jesus seine Kraft. Hätte Jesus nicht gehandelt, wenn sie ihn nicht geweckt hätten? Gott hat Mittel und Wege genug einzugreifen, so wie er will. Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, von seiner Liebe trennen. Das gilt. Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe, der sein Leben für uns gelassen hat. Das gilt. Jesus ist Sieger. Das gilt. Wann und wie Jesus eingegriffen hätte, wenn sie ihn nicht geweckt hätten, das wissen wir nicht. Das lesen wir nicht. Aber was wir ganz sicher sein können, ist, dass er eingreift. Es war nicht der Wille des himmlischen Vaters, dass Jesus in einem Seesturm ertrinkt, sondern dass er am Kreuz sein Leben lässt. Zu ertrinken in einem Seesturm wäre übrigens leichter gewesen, als am Kreuz blutend zu sterben. Aber deshalb, wenn wir akzeptieren und über unserem Leben proklamieren, dass Jesus Christus unser Herr ist und unser Leben einfach ihm hinlegen, dann können wir sicher sein, er greift ein. Er hilft. Zu seiner Zeit. Vielleicht nicht immer dann, wie wir es gerne hätten und wann wir es gerne hätten. Aber er greift sicher ein. Und wir sehen auch hierin Jesu Liebe seinen Jüngern gegenüber. Die Jünger konnten einfach nicht mehr. Es war einfach das Maß voll. Es ging nicht mehr. Jesus hat ihnen nicht gesagt, liebe Leute, wartet ein wenig. Seid nun geduldig. Ich mache dann schon. Hat auch nicht gesagt, Leute, lasst mich jetzt nochmals etwas schlafen. Hä? Sondern er sagt ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er sagte, wo ist euer Glaube? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, und da wurde es ganz still. Wir sehen darin folgende Punkte. Jesus zeigt ihnen, in gewissen Berichten ist es vor der Stillung des Sturms, wie im Matthäusevangelium, oder gerade danach, und vielleicht war es auch beide Mal, das spielt nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass im Moment, in der Zeit, wo Jesus den Sturm stillte, er ihnen gleichzeitig auch Folgendes zeigte. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Er zeigte ihnen damit, sie konnten sich nicht auf ihren Glauben stützen. Wir haben die Aufforderung zu glauben, ja. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ja, wir sollen glauben. Unbedingt. Und der Glaube, auch wenn er klein wäre, wie ein Senfkorn, er könnte Berge versetzen. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, es liegt nicht einmal einfach nur an unserem Glauben, sondern es liegt an Jesu Sieg und an seinem Eingreifen und an seinem Wirken. Jesus hatte eingegriffen, obwohl die Jünger kleingläubig waren. Und er zeigte ihnen damit, ihr könnt euch nicht auf euren Glauben stützen, aber auf mich. Stützen wir uns noch auf unseren Glauben oder auf unsere Erkenntnis, auf unsere Erfahrung als Christen, oder stützen wir uns ganz auf Jesus? Meinen wir mit unserem Glauben, wenn ich nur glaube, 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 dann ist alles möglich? Alles ist möglich dem, der da glaubt, klar. Wir können sogar den Bibelvers zur Hand nehmen. Aber wenn der Glaube zum Selbstzweck wird, oder man meint, durch den Glauben kann ich bestehen und bin ich derjenige, der es dann macht, dann wird's falsch. Dann muss uns der Herr vielleicht plötzlich so weit führen, dass wir in eine massive Glaubenskrise geraten, wie sie hier, um zu erkennen, wir sind eigentlich kleingläubig. Wir vertrauen dem Herrn so wenig. Und dennoch ist Jesus da. Jesus sagte nicht, wo ist euer Glaube, ihr Kleingläubigen? Leute, ich glaube, ihr müsst nochmals 2 Stunden mehr im Sturm sein, dass ihr es also richtig glauben lernt. Jesus ließ die Jünger nicht hängen oder quälte sie. Jesus machte sein Eingreifen auch nicht von ihrem Glauben abhängig, sondern griff ein, weil er sie liebte, weil er barmherzig und gnädig war, weil sie ihn als Herrn und Meister bezeichneten und sagten, Herr, hilf, weil sie ihn anriefen in der Not und er sie errettete. Wenn wir meinen, der Herr greift ein, wenn wir richtig glauben, dann müssen wir an der Hilfe Gottes verzagen und verzweifeln. Gerade in den Situationen, wo unser Glaube nicht reicht, wo unser Glaube schwach ist oder unsere Zweifel vielleicht zu groß. Und es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen haben, bewusst haben. Unser Glaube kann klein sein, wir können kleingläubig sein, ja? Aber auch wenn unser Glaube klein ist, Gott ist groß. Jesus ist da. Das heißt nicht, dass wir im Kleinglauben und in der Glaubenskrise verharren sollen oder denken, kommt nicht so drauf an, Gott macht's dann schon. Nein, im Gegenteil. Aber das bedeutet, auch dann, wenn wir selber nicht mehr können, nicht einmal mehr glauben können, Jesus ist da. Jesus macht ihnen bewusst, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Er macht ihnen bewusst, warum stützt ihr euch nicht auf mich? Haben sie nicht schon viele Wunder erlebt? Begonnen bei der Berufungsgeschichte von Petrus zum Beispiel mit dem Fischzug und so fort. Warum sind sie so furchtsam? Haben wir nicht schon vieles erlebt, wie Jesus Christus uns hilft, wie er uns unsere Sünden vergeben hat, wie er eingegriffen hat in dieser oder jener Situation? Warum sind wir so furchtsam? Das musste die Jünger so klein werden lassen. So klein vor dem großen Herrn. Jesus nahm nicht die Jünger zusammen, sagte, Leute, wir machen jetzt einen Kreis, wir setzen uns in den Kreis und besprechen das miteinander. Er machte keine gruppentherapeutische Sitzung mit ihnen. Was hat das jetzt mit euch gemacht? Sondern er zeigte ihnen ihren Kleinglauben, zeigte ihnen, sie sind von Furcht erfüllt, er zeigte ihnen also ihren Zustand und handelte. Wie schön ist es doch, Jesus erwartete von ihnen keine Antwort. Er fragte nicht nach, soll ich jetzt handeln? Glaubt ihr mir jetzt richtig? Traut ihr mir zu, dass ich das machen kann? Er stellte sie nicht weiter auf die Probe. Er merkte, es ist genug, es geht nicht weiter, sie können nicht mehr, sie sind am Ende. Und er trug sie einfach, indem er eingriff, indem er handelte. Was gibt es Schöneres? Also diese Gewissheit zu haben, auch wenn wir nicht mehr können, Jesus handelt. Er trägt uns durch. Er bringt uns zum Ziel. Er hilft uns hinaus.
Die Lerche lieb und klein soll uns ein Vorbild sein. Sie steiget hoch hinauf und preiset Gott. So soll auch unser Singen hinauf zum Himmel gehen und dankbar will der liebe Gott uns sehen. Wenn Blitz und Donner droht, der Regen niederströmt, das Vögelein zur Erde niedersinkt. Doch wenn der Sturm vorbei, die Sonne scheinet frei, die Lerche sich aufs Neu zum Himmel schwingt. So nimm mein Beispiel denn, o Mensch vom Vögelein, und preise Gott dein ganzes Leben lang. Und wenn dein Auge weint, die Sonne nicht mehr scheint, dring durch das Dunkle hin zu Gott empor. Sein teures Auge wacht, sieht dich in Sturm und Nacht und lässt dich dennoch hier nicht untergehen. Er hat dein Leid erprobt, ob du es tragen kannst, und dann hat er es erst zu dir gesandt. Preise deinen Herrn schon hier auf Erden gern und einstens dort in alle Ewigkeit. Dort in des Himmels Höhen, da singt man wunderschön. Der Herr hat alles, alles wohl gemacht. Dort in des Himmels Höhen, da singt man wunderschön. Der Herr hat alles, alles wohl gemacht.
Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz still. Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Jesus machte sein Handeln nicht abhängig von ihrem Glauben, sondern sein Handeln war abhängig, war gebunden an seine Liebe, dass er seine Jünger errettete. Und es entstand eine große Stille. Wenn der Herr spricht, geschieht's. Und eine große Stille entsteht. Wir können uns auch dieses gewaltige Naturphänomen nicht genügend stark vorstellen. Der riesige Sturm, die großen Wellen, Jesus spricht, schweige und verstumme und Stille. Eine große Stille. Diese Stille ist noch viel beeindruckender nach dem großen Sturm. Was bedeutet das? Jesus Christus will uns auch zur Stille führen, will uns diese Stille geben, diese Stille zeigen, will, dass wir stille werden können. Und wenn er spricht, so wird es still. Es wurde hier äußerlich still. Er kann sprechen und die äußere Situation ändert sich schlagartig. Er kann. Wir sehen andere Beispiele in der Bibel, wo Menschen in großer Not waren und sich die äußere Situation nicht unbedingt sofort änderte, aber sie innerlich stille wurden, von der inneren Stille erfüllt und durchströmt wurden. Es kann sein, dass unsere Schmerzen nicht einfach weggehen, dass unsere Krankheitszeit dennoch da ist, aber wir innerlich stille werden, diese Ruhe, diese Stille erfahren. Es gibt das schöne Lied, welch selige Ruhe ist mir schon zuteil. Und dort singen wir im Refrain, mir ist wohl in dem Herrn. Dass wir zu diesem Wohlsein kommen, zu dieser Stille kommen im Herrn. Und es entstand eine große Stille. Jesus Christus will uns zu dieser Ruhe, zu dieser Stille führen. Zuallererst innerlich, dass wir zur Ruhe kommen. Und er kann und will auch äußerlich uns Ruhe schenken. Dann, wie er es will. Manchmal greift er auf die eine Art ein, manchmal auf die andere. Wir wollen ihm keine Vorschriften machen. Aber wir wollen daran festhalten, dem auch Wind und Meer gehorsam sind und untertan sind. Der, der Schöpfer Himmels und der Erde ist, der, der einen vollkommenen Sieg am Kreuz vollbracht hat, er hat Mittel und Wege genug einzugreifen. Und er lässt uns nicht fallen. Er greift ein zu seiner Zeit. So können wir stille sein. Und in Vers 41 lesen wir zum Schluss, sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Das war noch vor Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten. Aber auch danach, auch wenn wir das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, führen uns solche Glaubensprüfungen und auch Krisen, wo wir aber das Eingreifen Gottes erleben und zur großen Stille wiederkommen, führt uns dazu, dass wir einfach staunen können. Ehrfurchtsvoll staunen darüber, wie groß unser Herr ist, wie er wirkt, wie er alles kann. Wir haben gesehen, es ist wichtig, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. Es genügt nicht, viel zu wissen und viel zu hören, sondern es soll auch in der Tat im Alltag, im täglichen Leben umgesetzt werden. Und dazu gibt uns der Herr praktische Anleitung, fast wie beim Autofahren. Es ist wichtig, dass man natürlich die Verkehrsregeln und alles hört und liest und sich das verinnerlicht, aber nachher ist auch wichtig, dass man mal die praktische Anleitung hat, wie geht das dann im Verkehr auf der Straße, dass wir das auch umsetzen im Alltag. Wir haben gesehen, wenn Stürme an uns herankommen, ist wichtig, dass wir prüfen, ist wirklich Jesus im Boot? Oder sind wir im Auftrag Jesu unterwegs? Oder gehen wir eigene Wege? Wenn wir im Auftrag Jesu unterwegs sind, auch dann können Schwierigkeiten kommen. Auch dann kann es zu Krisen kommen. Wir haben gesehen, was die Ursachen der Krisen, und hier, Jesus bezeichnete sie ja auch als ihr Kleingläubigen, der Glaubenskrise war. Nämlich, sie schauten automatisch erstens auf die Schwierigkeit. Zweitens, sie sahen ihr Unvermögen, ihre Grenzen, ihre Unfähigkeit. Und drittens, automatisch auf die Schwierigkeit schauen, ihr Unvermögen sehen. Und der dritte Punkt, nicht bereit sein, mit jeder Konsequenz Ja zu sagen, doch noch Vorbehalte haben. Ja in der Nachfolge, aber. Wir haben gesehen, die drei Schritte, um daraus herauszukommen. Erstens, nicht äußere Hilfe suchen, Hilfsmittel dort und dort und dort, sondern näher zu Jesus. Sie wandten sich ganz zu ihm. Zweitens, sie bezeugten ihn als Herr und als Meister. Auch wenn das praktisch nicht in allen Lebensbereichen jetzt der Fall war. Aber sie hatten den Willen und sie bezeugten es. Du bist der Herr, du bist der Meister. Sich also unter die gewaltige Hand Gottes beugen und ganz klar Jesus Christus als König, als Herrn, als Erlöser proklamieren und sagen, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und der dritte Punkt, ihm alles sagen, was uns beschäftigt und bewegt. Sogar unser Unvermögen, unser Nicht-Weiterkommen, auch unser Unverständnis Gott und seinem Wort und seinen Wegen gegenüber. Und dabei einfach bitten, Herr, hilf. Die Folge, Jesus lässt uns nicht hängen. Er liebt uns. Er greift ein. Wir wollen ihm keine Vorschriften machen, wann er eingreift und wie er eingreift. Aber wir dürfen wissen, wenn wir unser Leben ihm anvertraut und ganz und vorbehaltlos übergeben haben, dass er eingreift. Diese Gewissheit haben wir. Er hat Mittel und Wege genug dafür. Wir dürfen wissen, dass er eingreift, dass er uns nicht hängen lässt. Und wenn er spricht, wenn er mit seinem Wort und seiner Kraft eingreift, dann wird es ruhig. Dann erleben wir die große Ruhe, die große Stille im Herzen und auch in der Situation. Er prüft uns nicht über unser Vermögen. Was über die Endzeit gesagt wird, über die Trübsale, gilt auch hier, nämlich dass der Herr die Zeit verkürzt um der Auserwählten willen. Er weiß, wann genug ist. Er möchte aber, dass wir uns nicht auf unseren Glauben stützen, sondern auf ihn. Dass wir nicht bei unserer Furcht verharren, sondern ihn als Siegesheld von Golgatha erkennen und proklamieren. Und so können wir getrost und zuversichtlich vorwärts gehen. Die nächste Prüfung und der nächste Sturm wird kommen. Aber der Herr ist da und trägt uns durch und hilft uns und bringt uns zum Ziel. Dafür wollen wir ihm demütig, gottesfürchtig, ehrfurchtsvoll preisen, ihm danken für seine Liebe und ganz neu bezeugen, ja Herr, mein Leben gehört dir. Ich möchte mit dir vorwärts gehen und dir geweiht sein. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst, dass du deine Liebe in vollkommener und wunderbarer Weise am Kreuz erwiesen hast. Und danke, dass du uns nicht fallen lässt, sondern dass du treu bist, sogar dann, wenn wir untreu sind. Dass du deine Kraft erweist, sogar dann, wenn wir kleingläubig sind. Dass du uns in deiner Barmherzigkeit erhältst, sogar dann, wenn wir furchtsam sind oder verzagen. Danke, Herr Jesus Christus, für dein Wort, durch das du uns deine Liebe, deine Größe, deine Güte so wunderbar zeigst. Bitte, lass uns auf dich ausgerichtet sein. Lass uns mit dir leben. Lass uns dich als Erlöser, als Herr, als Meister proklamieren und unser Leben dir ganz weihen. Amen.
Die Wellen kommen näher, mein Schifflein ist in Not. Die Stürme brausen höher, ich flüchte mich zu Gott. Er steht am Steuerruder, gebietet Wind und Meer. Auf sein Wort wird es ruhig, er ist der Stürme Herr. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. Schon mancher ist gescheitert, zerschellt sein Lebensschiff. Denn in des Meeres Weiten gibt es gar manches Riff. Die Welt mit ihren Freuden, sie lockt den Schiffer sehr. Und wer sich lässt verleiten, versinkt ins tiefe Meer. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. Drum wäre dir noch heute doch diesen Steuermann, dass er dich sicher leite ins schöne Kanaan. Lass dich nicht länger fesseln von diesem Erdentand. Es gibt für dich ein besseres, ein schöneres Heimatland. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu.